Meine Eltern haben immer aufgeschrieben, was wir so gesagt haben als Kinder. Und da gab es wohl den Moment, wo mein Vater gekommen ist und hat mich gefragt, was willst du denn später beruflich mal so machen? Das ist ja immer eine sinnvolle Frage an einen Dreijährigen, ja. Weil irgendwann muss man ja mal anfangen, was zu reflektieren. Und ja, und dann muss ich gesagt haben, ich möchte gern Vogel werden.
Ja, er wollte Vogel werden und wurde dann Deutschlands beliebtester Wettermoderator. Dabei hat man ihn vor 24 Jahren beim Fernsehen mit den unschönen Worten begrüßt, Zitat, er sieht zwar scheiße aus, aber er kann reden. Sven Plöger hat das nicht gestört. Er begeistert mit seiner Leichtigkeit und mit seinem Humor. Und der hilft ihm übrigens auch bei seinem schwierigen Lieblingsthema. Als Buchautor beschäftigt sich Sven Plöger intensiv mit dem Klimawandel, präsentiert dabei wissenschaftliche Fakten so, dass man sie wirklich versteht und ohne, dass man beim Lesen den Mut verliert. Er will motivieren und das gelingt ihm ziemlich gut. Ich wünsche viel Spaß mit Sven Plöger.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Sven Plöger ist bei mir. Sven, herzlich willkommen.
Ja, hallo Jörg, ich freue mich.
Freue mich auch, dass du da bist.
Ja, wir haben die gleiche Frisur.
Du hast
ungefähr
mehr.
Ungefähr,
ja. Du hast mehr.
Aber nur knapp.
Du lässt halt wachsen.
Ja, und du hast ein bisschen nachbearbeitet, ich sehe das gerade. Aber der Kopf ist ähnlich. Freut mich.
Ja, ich mag die Frisur, ich mag auch die Brille. Und ich weiß, dass dich ganz viele mögen. Ich habe vielen Menschen in meinem Umfeld gesagt, Sven Plöger kommt. Und ich habe nur begeisterte Reaktionen bekommen.
Wie toll.
Die Leute haben dich so gern in ihren Wohnzimmern. Kriegst du das eigentlich mit?
Naja, ich kann ja nicht in jedes Wohnzimmer reingucken. Eben. Also Fernsehen ist immer nur aus einer Richtung. Ne? Die Leute winken mir manchmal. Ja, ich habe das jetzt gelernt.
Ich wusste
das
gar nicht. Wenn du kommst.
Ja, und ich dachte jedes Mal, meine Güte, wieso sehe ich denn die nicht alle vollständig? Hab's jetzt aber begriffen technisch, dass es nicht geht. Aber tatsächlich wird mir oft gespiegelt von Leuten, wenn ich so draußen unterwegs bin, ach hallo, und dann, die Leute sind sehr herzlich zu mir. Und wenn man zu mir sehr herzlich ist, obwohl ja manchmal auch eine Prognose irgendwie in die Hose geht, gar nicht so oft, über 90% ist richtig tatsächlich zu meiner Freude, auch von meinen Kollegen, kommt am Ende dabei raus, dass ich wahrscheinlich glauben kann, dass die Leute mich eher mögen als hassen.
Mhm. Nee, ist wirklich so. Also ich weiß, dass du einen großen, sehr wohlwollenden Fanclub hast da draußen.
Ach, das läuft so runter.
Oder?
Ja, ich komme jetzt jeden Tag in deine Sendung. Wurscht, ob du mich einlädst.
Du darfst kommen. Du darfst wirklich, weil es gibt mit dir, könnte ich glaube ich stundenlang sprechen über die verschiedensten Themen. Wir reden natürlich über Wetter, wir reden über Klima, wir reden auch über die Dinge, die du dir auf die Fahne geschrieben hast, um die Welt vielleicht ein bisschen besser oder verständlicher zu machen, könnte man vielleicht sagen.
Verständlich ist was Gutes.
Ja, du bist so ein Übersetzer, aber da kommen wir noch dran, weil du gerade gesagt hast, Fernsehen und wie du da dich so bewegst und wie du auch ankommst. Stimmt es, und das muss ich einfach kurz ausräumen, stimmt es, dass ganz am Anfang die Fernsehwelt über dich gesagt hat, der sieht komisch aus, kann aber gut reden? Ist der Satz wirklich so gefallen?
Er ist nicht vollständig richtig zitiert, und es war so, dass in der Firma, für die ich damals arbeitete, irgendwann mal ein planerischer Fehler passiert ist. Sprich, es gab keinen Moderator für eine abendliche Fernsehsendung. Und ich war schon seit längerer Zeit im Radio und habe dann irgendwie vollständige Sätze gekonnt mit Subjekt, Prädikat und Objekt und das auch noch in der richtigen Reihenfolge. Das fanden die gar nicht so schlecht. Und dann, als dieser Moderator eben fehlte, hieß es plötzlich zu mir, du musst heute Fernsehen machen. Und ich gucke mit großen Augen.
Aus der kalten Hose.
Und dann ganz aus der kalten Hose. Ich war morgens um 2.30 Uhr aufgestanden. Das musste ich immer für die Frühschicht. Ich machte die Frühradios, die Wetterberichte am Morgen. Dann war ich mittags fertig und die Sendung war für abends geplant. Und dann hieß es mittags, du musst heute Fernsehen machen. Und dann kam der Satz, und jetzt kommt er im richtigen Wortlaut. Ja. Und weil es ein Zitat ist, darf ich das auch in deiner Sendung so sagen. Aha. Der sieht zwar scheiße aus, aber er kann reden. Und da habe ich überlegt, weine ich jetzt oder lache ich jetzt? Und dann habe ich einfach mal kurzfristig gesagt, nimm die Komplimente da, wo sie fallen.
Ja.
Und so bin ich praktisch ins Fernsehen geraten. Und man hatte mit mir schon, das war eine einzelne Sendung vorab, und man hatte mir schon, oder ohne mich zu fragen, hatte man schon für mich geplant, dass ich die Woche drauf, beginnend ab 2. März 1999, das war der erste Sendetag von mir in der ARD, dass man schon geplant hatte, der muss die gesamte Woche die ARD-Abendsendung machen, weil man mich da reinhaben wollte. Das wusste ich nur zu dem Zeitpunkt nicht. Aber das Zitat ist tatsächlich in der Weise gefallen.
Böses Zitat. Ich habe nur die Soft-Version bekommen.
Ja,
zum Glück.
Du hast dich auch nicht getraut, das zu machen, was ich jetzt. Aber am Ende ist es ja, man muss sowas ja mit Humor nehmen. Ne? Ja,
natürlich.
Und solange ich durch meine Fehlsichtigkeit immer noch glaube, ich sei wahnsinnig gut aussehend, kann ich damit super leben. Nee, alles gut.
Aber das Datum hast du dir gut gemerkt, ne? Diesen Fernseheinstieg. Das ist was
schon dein Leben ja auch von Grund auf verändert hat. Kann man das sagen?
Ja, sicherlich ein Stück weit. Also ich habe das ja nie gewollt. Also ich wollte immer Wettervorhersagen machen. Deswegen, also ich habe Meteorologie studiert. Meteorologie heißt Physik der Atmosphäre und ist sehr viel Mathematik und Physik. Aber ich wollte immer Synoptik machen. Und Synoptik wiederum ist Wettervorhersage machen. Das war immer mein Steckenpferd. Und dann wollte ich für Piloteure, also für Piloten, Wettervorhersagen auf Flughäfen machen. Das war mein großes Ziel. Das wurde aber damals abgeschafft, weil das alles automatisiert wurde. Ich hatte also praktisch kein Ziel, also ich hatte immer noch ein Ziel, aber das konnte ich nicht mehr verfolgen. Und dann bin ich in eine Firma gegangen, wo es eben darum ging, Wetterberichte für die Medien aufzubereiten. Der Deutsche Wetterdienst hatte damals Einstellungsstopp, weil nach der, das war ja die Zeit der Wiedervereinigung, und da mussten die ganzen Mitarbeiter und Beamten und Beamtinnen, die es im Osten gab, ja in den Dienst hier eingepflegt werden. Deswegen gab es Aufnahmestopp. Also hatte ich die Möglichkeit nicht. Und dann geriet ich eben in eine private Wetterfirma und da per Zufall, ich habe es gerade erzählt, ins Fernsehen. Und dann war ich da, ja, und war plötzlich in etwas drin, was nie geplant war. Der Vorteil, glaube ich, wenn man sowas gar nicht zwingend will. Ich glaube, es gibt manche Leute, die wollen zwingend sowas. Muss ja nicht schlecht sein, aber dann ist man oft verkrampft, angespannt und all diese Dinge. Und ich war vom ersten Tag an gegenüber dem Fernsehen vollkommen locker. Es war natürlich aufregend. Also ich will jetzt nicht irgendwie so tun, als wäre das easy. Natürlich war ich dann, als es soweit war, total wow, guck mal. Und aber ich hatte so eine Grundruhe, weil ich immer dachte, wenn die mich da fragen, ob ich das machen will, dann haben die sich was überlegt. Und wenn das nachher ein Schuss in den Ofen ist, dann kann ich wunderbar weiter Wettervorhersagen machen ohne Fernsehen. Mir wird nichts fehlen. Aber heute sage ich, es war eine schöne Entwicklung, es macht mir Spaß und manche Menschen mögen es.
Also es hat dein Leben, dein Berufsleben verändert, ja, das können wir auf jeden Fall mal sagen.
Ja, sicher.
Meine Frage wäre natürlich auch, hat es dich verändert? Hast du den eitlen Kern in dir entdeckt zum Beispiel? Ich meine, wer gern redet, der hört sich ja auch gern reden.
Ja, klar. Also man muss ganz ehrlich sein. Wenn man so etwas machen möchte und Spaß daran hat, dann muss man einen extrovertierten Teil in sich drin haben. Sonst geht das nicht. Es gibt Menschen, die würden das nie können und nie wollen und nie Spaß dran haben. Das heißt, dieser Teil ist in mir sicher immer drin gewesen. Übrigens, mein Vater hat, als er jung war oder mittleren Alters, hat er geschauspielert auf verschiedenen Bühnen. Er hat gesungen. Er hat
Als Hobby.
Aber da ist vielleicht irgendwas vererbt worden. Er hat auch gesungen. Er hat eine sehr, sehr, also heute ist er 86, aber er hat eine sehr fantastische, ausgebildete Stimme, eine Baritonstimme, und hat dann auch viel gesungen, vor Publikum gesungen. Also immer diese Fähigkeit auch gehabt, und vielleicht hat er mir da was mitgegeben. Und ja, ich möchte es fast nicht als Eitelkeit sehen, weil ich bin eigentlich jemand, der eher so mit dem Humor arbeitet. Ich finde, und der Humor kann sich auch selber also auf die Schippe nehmen. Ich finde das sehr lustig, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Das ist viel komischer als andere. Also manchmal auch andere, weil es gibt ja manchmal ein Dargebot. Aber sich selbst auf die Schippe zu nehmen und damit so ein bisschen rumzuarbeiten, das finde ich eigentlich das Schönste. Ich glaube nicht, dass ich besonders eitel bin, aber eine Extrovertiertheit ja. Und die kommt durchs Fernsehen erst mehr zum Tragen. Das hat man vorher nicht geübt.
Dass der Humor dein Ding ist und das dich ja auch so charmant und liebenswert macht. Also im Privaten kann ich es jetzt erst seit ein paar Minuten sagen.
Ja, ich bin tatsächlich gleich. Im Fernsehen und privat bin ich eigentlich gleich. Also ich muss mich nicht verstellen. Das ist auch ein ziemlich cooles Ding. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich... Also wenn ich jetzt Wetter vorher sage, ich mache ja viele Sachen, ich mache ja auch Dokumentationen, ich bin ja oft in Sendungen zu Gast, aber eben auch beim Wetter. Beim Wetter habe ich 10 Sendungen, ich bin nie gestresst. Also ganz am Anfang, wie gesagt, vor 24 Jahren war das aufregend. Heute, ich bin sehr stressfrei, und das hat damit zu tun, weil man einfach so, ja, man ruht in sich. Man ruht in dem Vertrauen, dass man spontan auch einen Einfall hat. Manchmal ist er gut, manchmal ist er sehr gut, manchmal ist er nicht vorhanden. Aber man kann mit all diesen Dingen umgehen. Also das ist das, wo ich eine Entspanntheit behalte. Und das hat damit zu tun, und das wollte ich eigentlich sagen, dass man sich nicht verstellt. Ich bin einfach derselbe Mensch. Ob ich zu Hause in der Küche irgendwie eine Tomate in 4 Teile schneide, was immer schief geht, weil es immer irgendwie
flug fällt. Fragen, wird das auch lustig?
Ja, es sieht ganz übel aus. Also ich war ja sogar mal in Kochsendungen eingeladen. Ich werde nie vergessen, Lava Lichter Lecker gab es früher mal. Und der Horst Lichter, den ich sehr gerne mag, und wir haben einen gleichen Schmäh, haben sehr viel rumgealbert, aber das war nachher nahrungsmäßig, glaube ich, kaum genießbar, weil das, was ich da so machte, war alles falsch. Aber da habe ich dann Spaß, und wenn man einfach der ist, der man ist und sich nicht verstellen muss, ich glaube, der größte Stress, den du haben kannst als Mensch, ist dich, gerade wenn du auf einer Bühne bist, und im Fernsehen bist du das ja quasi, genau dann zu verstellen, um nicht zu sein, der man ist. Dann bricht eigentlich Stress aus. Und den vermeide ich, beziehungsweise ich muss gar nichts vermeiden, ich kann gar nicht schauspielen, ich kann gar nicht jemand anders sein.
Ich habe gerade schmunzeln müssen, als du deine Berufswünsche aufgezählt hast, weil da fehlt ja noch ein bisschen was. Ne? Du wolltest ja als Dreijähriger, glaube ich, Vogel werden.
Ja, das stimmt.
Das ist schon mal eine sehr schöne Geschichte.
Ja, das fand ich auch lustig. Mein Vater, also das ist ja, ich kann mich ja nicht an dieses Gespräch erinnern, aber meine Eltern haben damals immer aufgeschrieben, was wir Kinder, also ich habe noch eine jüngere Schwester, mit der ich mich super gut verstehe. Und meine Eltern haben immer aufgeschrieben, was wir so gesagt haben als Kinder. Und da gab es wohl den Moment, wo mein Vater gekommen ist und hat mich gefragt, was willst du denn später beruflich mal so machen? Das ist ja immer eine sinnvolle Frage an einen Dreijährigen, weil irgendwann muss man ja mal anfangen, was zu reflektieren. Und ja, und dann muss ich gesagt haben, ich möchte gern Vogel werden. Und ich meine nicht nur, dass es sehr lustig ist und dass ich heute weiß, man kann nicht Vogel werden, aber diese Erkenntnis, dass man in der Luft irgendwie was gesucht hat.
Die Blickrichtung war schon angelegt.
Ich wollte immer nach
Hans Kuck in die Luft.
Ja.
Und dann Pilot, das war ja, glaube ich, dann schon ein bisschen reflektierter, nehme ich mal an. Ging dann wegen der guten Augen nicht.
Genau, schau mir in die Augen, Kleines, dann siehst du sofort, warum das nicht. Heute würde das wahrscheinlich gehen.
Ich wollte gerade fragen, dürfen heute auch fehlsichtige Piloten werden?
Ja, also ich
weiß... Und warum weiß, auch nicht, ne?
Natürlich, also damals hat... Also ich weiß nicht genau, wie die Regeln jetzt sind, wenn man Verkehrspilot werden will, dann müsste man jemanden fragen, der sich auskennt. Mhm. Aber das hat sich stark geändert. Als ich damals in der Zeit gewesen wäre, mich bewerben zu können, war die Grenze 0,75 Dioptrien. Und wenn man dann mit einer Zahl mit 3 reinkommt, dann ist das eben mehr als 0,75. Und deswegen war es nicht sinnvoll, sich zu bewerben. Also ich war sofort raus, bevor ich reinkommt.
Aber du hast dir den Traum ja ein bisschen erfüllt. Segelflieger und Gleitschirm, oder? Das sind so das die großen Leidenschaften, kann man das sagen?
Ja, natürlich. Also ich bin aufgewachsen in der Gegend von Bonn, also in dem wundervollen Ort St. Augustin, was oft mit St. Augustin abgekürzt wird, und dann steht da Staugustin, und da haben viele immer viel Spaß. Und da gibt es einen Ortsteil Hangela. Und Hangela, das kennt vielleicht die eine oder der andere von der GSG 9, der Einheit, die zum Beispiel damals Mogadischu, die große Befreiung der Landshut, das sind die Leute aus Hangela. Und da ist der Flugplatz Hangela direkt nebenan. Und dort habe ich Segelfliegen erlernt. Und weil unsere Wohnung, unser Haus, also sehr nebenan war, sah ich als Kind schon immer die Segelflieger. War total fasziniert. Bin immer mit dem Fahrrad da rausgefahren und habe immer geguckt, was machen die. Und in dem Moment, wo ich das also selber machen durfte, bin ich sofort zu diesem Segelflugverein und habe... das Fliegen erlernt und habe dann mit dem Segelflugzeug viele tolle Erlebnisse über Jahre gehabt. Ich habe jetzt seit 34 Jahren, seit 34 Jahren habe ich den Schein. Seit 24 mal Fernsehen, seit 34 habe ich den Schein. Und dann habe ich das in der Schweiz, wir haben ja das Wetter aus der Schweiz rausgebracht, da haben wir ja angefangen. Und Appenzeller Land, sehr eine schöne Gegend. Und da habe ich dann das Gleitschirmfliegen, zusammen mit meiner Frau, was immer schön war. Sie hat auch Segelflugschein gemacht. Sie hat auch Gleitschirm gemacht.
Hast du sie dafür entflammt oder habt ihr euch selber über das Hobby
kennengelernt? Ja, das ist natürlich eine ganz romantische Geschichte, wie man sich vorstellen kann. Als wir beide unabhängig voneinander mit dem Segelfliegen anfingen, haben wir beide die Idee gehabt, ach guck mal, da ist ein anderer.
Euch in der Luft getroffen? Nein, hoffentlich.
Nee, das war dann unten, aber wenn man dann oben fliegt, dann ist das schon toll. Ne? Also so über das haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Und dann hat sie damals in der Schweiz gesagt, ja Mensch, jetzt müssen wir mal Gleitschirmfliegen machen. Und da habe ich gesagt, ja, dann das, natürlich.
Was ist das? Für mich wäre es nichts, weil zu hoch, ich habe da ein bisschen Angst, aber dieser Blick von oben, ich glaube, die Ruhe ist erstmal toll und dieses Wegsein von allem, aber was gibt, also du hast als Kind immer nach oben geschaut und hast gedacht, da ist irgendwas, was dich fasziniert. Jetzt bist du dann mal oben und guckst runter.
Ja.
Was macht die Perspektive mit dir?
Das sind immer zwei Sachen. Also das eine beim Fliegen ist natürlich toll, weil da fliegt irgendwas und du beherrschst das und du musst mit Respekt daran gehen, weil sonst ist es gefährlich, die Natur ist groß, du bist klein. Das sollte man immer beherzigen, und wenn man diesen Respekt hat und dann da so in der Luft ist und dieses ganze Fluggerät qualifiziert manövrieren kann, will heißen, die Physik verstanden hat und ja die Thermik nutzen muss, um überhaupt hochzukommen, denn du hast ja keinen Motor als Segelflieger und Gleitschirmflieger, dann ist das faszinierend. Und der zweite Punkt ist der Blick nach unten, der für mich immer diese Entschleunigung hat. Ne? Du guckst, du siehst auch die Kleinheit der Welt da unten so und an mancher Stelle habe ich mir dann schon gesagt, meine Güte, wenn du in deinen Alltag schaust oder wenn du auf den Alltag anderer schaust, die mir ja dann auch mal berichten, was sie so für Problemchen haben. Mhm. Also Probleme gehören zum Leben, um Gottes Willen. Das will ich auch hier nicht kleinreden oder so. Aber der Blickwinkel. Und mit diesem Blickwinkel, mit diesem korrigierenden Blickwinkel, der plötzlich zeigt, was manche Dinge, die man für groß hält, klein sind. Das können auch Leute erzählen, die, sagen wir mal, ein gesundheitlich riesiges Problem hatten und plötzlich sagen, Mensch, über welchen Schwachsinn habe ich mich früher aufgeregt? Genau das Gleiche kann ich erleben durch diesen Perspektivwechsel. Dinge in der richtigen Größenordnung sehen, sie in der richtigen Größenordnung zu betrachten und zu werten. Und ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass man ein ruhigerer Mensch wird. Was ich übrigens nicht immer bin, weil ich bin so ein bisschen mit Energie geladen und das freut mich auch. Aber diese Ruhe dadurch zu gewinnen, das ist der Perspektivwechsel.
Wie lange hält das an? Weil ich kenne sowas natürlich auch, dass wenn plötzlich ein sehr großes Problem vor einem steht, dass man dann sagt, mein Gott, warum habe ich mich denn jetzt gestern über den Bus aufgeregt, der mir vor der Nase wegfährt oder. Man kommt aber irgendwann wieder zurück zu den kleinen Ärgernissen. Ich glaube, der Mensch kann nicht anders. Wie lange hält sowas da an, wenn du...
Ja, bis zu einer halben Minute.
Ja, ne?
Doch. Nein, das geht schon länger. Aber das ist natürlich wirklich sehr vom Erlebnis abhängig und sehr vom Problem abhängig. Mhm. Und ist das eine Sache, die wirklich mal ein bisschen Tragweite hat? Also man hat ja im Leben immer auch mal Dinge, die ein bisschen größer sind, tatsächlich in Wirklichkeit. Und die lassen sich damit nicht korrigieren. Ja. Und dann sind es eben so alltägliche Kleinigkeiten, wo man am Ende mit einer kleinen Blödheitskontrolle wirklich das auch für sehr lange Frist runterdrücken kann, einfach sagen kann, hey, forward, es macht einfach keinen Sinn, sich an solchen Stellen aufzuregen. Die Welt ist, wie sie ist. Sie ist nicht immer so, wie man sie sich wünscht. Eine Wunschwelt, eine reine Wunschwelt ist unmöglich. Was nicht bedeutet, dass man sich nicht was wünschen soll. Ich bin ein sehr fröhlicher Wünscher. Aber ich habe mittlerweile erkannt, es gibt auch eine Realität und die will nicht immer so wie ich. Und das muss man, ja, sollte man, ich weiß auch nicht, mit zunehmendem Alter spüre ich auch, dass mir das besser gelingt. Sollte man auch respektieren, das ist so. Mhm. Dann ist man stressfreier.
Du hast vorhin, trink ruhig einen Schluck.
Oh ja, mit Freude. Was ist das für ein Jahrgang hier? Das sieht sehr gut aus.
Also ich glaube, es ist nicht mal aus dem Rheinland. Also es ist nicht aus deiner Heimat.
Ich hoffe, ja, ich bin ja in Bonn geboren. Ich bin ja tatsächlich Rheinländer. Ich weiß ja nicht, ob die Leute das wissen. Aber ich bin aus dem Rheinland. Nee, aber ich habe dann das Hochdeutsche was gelernt mit der Zeit.
Du hast vorhin gesagt, ihr liegt mit dem Wetterbericht zu 90% richtig.
Ja.
Mich wundert das deshalb, weil ich dachte, dass ihr gar nicht mehr daneben liegt.
Eigentlich.
Ah, ist es nicht, also so ich dachte in diesen hochtechnologisierten Zeiten mit all euren Modellen und diesem, da kann man nicht mehr falsch liegen. Man weiß doch irgendwie, was am Hindukusch passiert und über dem Ural vorbeizieht und dann kann man das da irgendwie rauskriegen. Warum liegt ihr immer noch daneben?
Ja, das frustriert mich auch, aber es wird sich nie ändern lassen. Also wir sind jetzt bei ungefähr 93% Richtigkeit, wobei man natürlich immer, jetzt werden viele vielleicht denken, ach, das glaube ich ja fast gar nicht. Es ist natürlich in einem zweiminütigen Wetterbericht für ganz Deutschland nicht ganz leicht, weil grob, ich muss ja zum einen transportieren, was ich weiß, zum zweiten das in diese Zeit bringen, so dass mich nur einer verstehen kann.
Noch einen Witz machen, sonst wisst ihr nicht, der Herr Blöger.
Das ist auch noch, wobei ich mir den nie überlege, der kommt immer per Zufall, was mich dann freut, weil dann höre ich meinen eigenen Witz und denke, lustig oder weniger lustig. So, das muss alles in diese zwei Minuten. Mhm. Ne? Und dann bin ich zwar grundsätzlich fröhlich, aber kann natürlich nicht für jede Region jedes Detail rausarbeiten. Ne? Also Deutschland ist ja doch ein komplexes, also orografisch komplexes Land. Ne? Also wenn man von den Küsten über die norddeutsche Tiefebene, Mittelgebirge, Alpenvorland, Alpen geht, dann hat man ein Riesenkonstrukt, um das also in die Kürze zu fassen. Dann kommt dazu, dass man sich natürlich möglichst klug ausdrücken muss. Manchmal bildet man ja auch Sätze, die irgendwie, wo man dann selber denkt, ja, das war jetzt, glaube ich, gar kein Satz. Und manchmal fehlt aber auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass jedes Wort wahrgenommen wird. Ne? Dann kommt da so ein, dann sagt man zum Beispiel das Wort Gewitter. Das Gewitter dringt durch. Aber wenn ich sage, morgen im Oberharz Gewitter, dann haben die Leute im Oberharz nicht gehört. Ne? Ja. Und dann fragt einer aus Nürnberg, ja, wo ist denn jetzt das Gewitter? Und dann frage ich zurück, ja, sind Sie im Oberharz? Wieso? So, also das heißt, die Kommunikation kommt hinzu, die Kürze kommt hinzu, die Physik kommt hinzu. Das ist komplex. Am Ende ist aber das Entscheidende natürlich, was wir wirklich wissen. Und jetzt nur mal ein Gedanke. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Teilchen überhaupt in der Atmosphäre sind. Also was passiert eigentlich beim Wetter? Deswegen gibt es ja die Chaostheorie. Das ist alles sehr chaotisch. Mhm. Chaotisch hat damit zu tun, dass sehr viele Teilchen ständig miteinander also wechselwirken. Ne? Mhm. Die stoßen zusammen aus verschiedenen Gründen und dann beeinflusst sich alles. Aber es sind sehr viele Teilchen beteiligt. Es gibt zum Beispiel pro Kubikmeter Luft, also das ist die Loschmidtsche Zahl, 26 Quadrillionen Teilchen.
Jesus.
Ja, Jesus.
So wie ist die Zahl?
26 Quadrillionen.
Das ist eine
26 Quadrillionen, Loschmidtsche Zahl. Ja. 26 Quadrillionen Teilchen, das ist also eine 26 mit 24 Nullen. Und jetzt gibt es ja nicht nur einen Kubikmeter, sondern, wie wir feststellen, eine relativ große Erde mit vielen Kubikmetern. Das ist irgendwo im Milliardenbereich, also nicht Milliarden, sondern Billiardenbereich. Und da muss man, also als Kubikmeter, und da muss man diese Zahlen miteinander multiplizieren. Und jetzt multiplizieren wir was mit ganz vielen Nullen. Es kommt am Ende, grob gerechnet, 663 Sextilliarden. Das kannst du nicht mit dem Taschenrechner, weil das ist eine 1, also mit 6 Milliarden ist eine 1 mit 39 Nullen raus. Und das sind, wir können zusammenfassend sagen, viele Teilchen. Ja. Und jetzt sage ich dir, warum das ein Problem ist. Stell dir mal ein Billardspiel vor mit 15 Kugeln. 15 ist ja erkennbar weniger als 663 Sextilliarden. Das ist, können wir, glaube ich, so festhalten. Jetzt nimmst du ein Billardspiel mit 15 Kugeln, legst die am Anfang hin und du machst einen Anstoß. Mhm. Ne? Man nimmt die Kugel und bang, da drauf. Und jetzt möchtest du erreichen, dass alle diese 15 Kugeln durch deinen Stoß genau, die rollen ja irgendwo hin. Und jetzt möchtest du einen nächsten Stoß machen, wo die Kugeln genau die gleiche Position erreichen. Genau die gleiche. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Wette mit dir mache und sage, mach diesen Anstoß, ich gebe dir, damit du zwei genau gleiche Positionen von allen Kugeln hinbekommst, deine Lebenszeit. Also dein Leben wird dann vielleicht ein bisschen eintönig, aber du hast deine gesamte Lebenszeit. Und ich wette, dass du verlierst. Ich werde diese Wette mit Sicherheit gewinnen. Du schaffst das nicht mit 15 Teilchen. Das heißt, bereits 15 Teilchen sind ein Problem mit Stößen. Das heißt, wir haben ein determiniertes Chaos. Jeder Stoß ist determiniert. Du weißt genau, das ist das und das. Aber bei 663 Sextilliarden geht dir der Überblick verloren. Und das ist unser Problem. Und wir müssen in Gleichungen, in Physik, die wir mathematisch ausdrücken, und das ist nicht immer einfach, und jetzt ein mathematischer Satz, was so schön ist, es hat mit unterbestimmten nichtlinearen Differentialgleichungssystemen
zu tun. Ach, mit denen.
Ja, ja. Alle, die jetzt aufmerken, werden glücklich sein und alle anderen werden ausmachen. Deswegen hört die Sendung jetzt nicht auf, ich höre damit auf. Aber das ist das Problem, was wir haben. Und das hält uns nachher gefangen, dass wir nicht eine 100%ige Prognose. Die Natur, und das finde ich toll, lässt uns reingucken, aber nicht komplett. Und das ist gut.
Und? Genau, also du wertest das als gut, bist froh, dass da noch ein Rest vielleicht auch Magie und Übergröße bleibt.
Unbedingt,
die ihr nicht packen könnt.
Das macht die Sache spannend, ich kann damit gut leben.
Es sind so beeindruckende Zahlen, das hast du jetzt natürlich sehr geschickt gemacht. Du hast mir jetzt mit unfassbaren Zahlen hier erschlagen und unter den Tisch gebilliardet, so dass ich jetzt natürlich für die 93% unheimlich dankbar bin,
hier da. So wollte ich, dass du das ganz neu reflektierst.
Genau, hast du geschafft. Nee, aber ich habe tatsächlich gedacht, die Welt ist eigentlich so komplett enträtselt, dass ihr bei 100% sein müsstet. Hab jetzt verstanden, warum nicht. Und natürlich auch dieses, ihr schaut auf Deutschland. Oder das ist natürlich so riesig. In 2 Minuten, wie soll das gehen? Ja. Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, mach das Wetter für, keine Ahnung, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammen mal. Ist das schon ein beherrschbarer Raum für dich? Wahrscheinlich nicht in 2 Minuten. Wie viel bräuchtest du, wenn ich dir 5 gebe?
Du hast gerade ein Wort gesagt, sodass die Antwort immer Nein ist, weil du hast gesagt, mach das Wetter. Das kann ich nie.
No.
Okay.
Alter Fehler. Alles gut.
Diese Freude wollte ich dir gönnen. Nein, natürlich fragst du nach einer Vorhersage. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist ja sehr abhängig. Also es gibt ja Tage, wo es einfach sonnig ist. Dann kann ich das sehr schnell zusammenfassen. Mhm. Ne? Und es gibt Tage, da kommt ein Sturmtief, dann kommt eine Kaltfront, dann kommen Gewitter, danach kommt eine aufklaren, dann kommt, also es können Tage sein, wo ich mit 10 Minuten nicht klarkomme und es kann heißen, morgen ist sonnig bei 25 bis 28 Grad und dann versteht das relativ jeder und dann muss ich nicht viel sagen.
Es gibt ja auch diese verflixten Wetterlagen, ich glaube, die nehmen sogar zu, wahrscheinlich könntest du mir das auch wieder mit Quadrilliarden Teilchen erklären,
natürlich,
dass ich in meinem Garten bin und mache da eine fröhliche Gartenparty und wir haben wunderbares Wetter und alles ist gut und keine Ahnung, 800 Meter weiter regnet es den Keller voll, weil das mittlerweile so lokale Ereignisse sind. Hat sich da tatsächlich was verändert oder ist das nur unsere mediale Wahrnehmung, weil wir es dann halt mitbekommen? Weil der das dann irgendwie auf Facebook schreibt, bei mir ist gerade der Keller voll.
Genau, also wir sind sicher aufmerksamer geworden darauf. Ja. Also das muss man ganz klar sagen, eben durch diese Möglichkeiten, durch Social Media, durch das wachsende Interesse, durch die auch genaueren Wetterberichte sind wir das. Und natürlich auch durch die Tatsache, dass die Schäden zugenommen haben, die Sorge über mögliche Schäden wächst, also damit auch die Aufmerksamkeit. Das Problem der Lokalität, wenn man jetzt an Schauer und Gewitter denkt, also ein Landregen ist ein Landregen ist ein Landregen und der ist flächendeckend. Aber Schauer und Gewitter sind lokal, die sind begrenzt und finden statt, wo sie stattfinden. Früher hatten wir sehr viel mehr Gesamtbewegung. Das heißt, diese Schauer und Gewitter sind übers Land gezogen, haben ihren Regen verteilt. Natürlich, jeder hat ein Stück weit mal den Regen gehabt, dann hat es aufgehört und so weiter. Aber fast alle haben mal welchen abbekommen. Jetzt haben wir sehr viel Lagen mit wenig überlagertem Wind, also stationäre Wetterlagen. Und dann kommt ein Gewitter an einer Stelle und da entwickelt sich's, dann steht's da, ich sag mal blöd, und aller Regen wie ein kaputter Rasensprenger eigentlich. Ne? Wenn der nicht heile ist, also wenn der heile ist, geht der hin und her und macht alles schön feucht. Wenn er kaputt ist, wird auf der einen Seite eine riesen Pfütze erzeugt, auf der anderen Seite vertrocknet die Wiese, weil er sich nicht bewegt. Und wenn die Gewitter sich nicht bewegen, machen die dasselbe. Und der ganze Regen geht dann an dieselbe Stelle. Und das ist auch das Problem, wo jetzt, sagen wir mal, einer bei einer Grillparty sitzt und denkt, ja Mensch, wegen des Meteorologen, weil der gestern gesagt hat, es kann schwere Gewitter geben, ich sitze hier im Trocknen, dann wird von manchen Leuten natürlich schon reflektiert, ja, das ist wahrscheinlich schwierig genau zu sagen. Manche sagen aber auch, ja, da hinten ist das Gewitter nicht bei mir, also warum?
Hätte er ja mal sagen können.
Hätte er ja mal sagen können. Mhm. Das ist eben in dieser Genauigkeit nicht möglich und ich vergleiche das oft mit, weil ich ja dann abends in den Sendungen sage, ja, morgen haben wir zum Beispiel in einer gewissen Region, ich sag mal im südlichen Baden-Württemberg, frei erfunden, ein hohes Potenzial für schwere Gewitter.
Ja.
So, dann habe ich ja mal ein Gebiet eingeschlossen und ein anderes vielleicht auch ausgeschlossen. Dann ist das nördliche Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vielleicht jetzt nicht betroffen. So, jetzt bin ich im Süden, kann aber nicht sagen, wo ist genau der Schauer. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie, ich habe das mal in einer Sendung erklärt mit einem kochenden Topf. Also nicht der Topf kocht, sondern das Wasser, was in dem Topf ist. So. Und was du dann darin siehst, ist natürlich so ein Geblubber. Ne? Überall sind so Blasen, weil das ja kocht. So. Und wenn du sagst, ah, das sind lauter Blasen, stell dir vor, das seien die Gewitter, dann weißt du sofort, ja, da sind Blasen, da ist eine Gewittergefahr. Wenn ich dir aber die Frage stelle, wo in dem Topf kommt in welcher Sekunde welche die nächste Blase raus, dann wirst du sagen, oh, ja, das weiß ich nicht.
Ja.
So. Und genau dasselbe habe ich bei der Wetterprognose.
Gut, dass du das mal so erklärst.
Ja,
man ist dann gnädiger, wenn man in seinem Garten sitzt.
Man sollte immer mit Topf und Wasser arbeiten. Da hat man 80% der Welt erklärt. Und der Rest geht mit Geld.
Nee, aber das, was du gerade gesagt hast, ist ein bisschen, es gab früher mal so einen Donald Duck-Comic, da hatte der immer eine Wolke über sich. Genau über sich.
Ja, der war ja der Pechvogel.
Gustav Ganz hatte immer Sonne.
Genau.
Wäre heute problemlos möglich mit den Wetterlagen.
Wäre problemlos möglich und man würde heute aber auch reflektieren, dass jemand, der immer Sonne bekommt und nie Regen bekommt, die Welt gar nicht so schön hat.
So.
Gustav Ganz wäre wahrscheinlich traurig, weil er verdorrt und vertrocknet. Gut, Donald würde er saufen an der Stelle, aber...
Ja, aber das finde ich einen total interessanten Punkt, weil früher, also Wetter ist ja immer Lebensgefühl. Und früher war es doch ganz klar, die Sonne scheint und dann sagen wir, schönes Wetter. Mhm. Habe ich als Radiomoderator früher auch gesagt. Heute kriegt man da zu Recht böse Kritiken, weil schönes Wetter ist nicht Sonnenschein.
Richtig.
Wir brauchen Regen, wir brauchen ihn ganz, ganz dringend. Mhm. Deswegen muss man ja fast sagen, heute regnet es, heute ist schönes Wetter. Also es hat sich so umgedreht und da sind wir natürlich schon beim Thema... Klimawandel eigentlich, ne?
Also die Wahrnehmung hat sich geändert und das zeigt eben, die Haptik des Klimawandels wird uns klar. Also was die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt hat, tritt heute ein. Weil wir das sehen, weil wir das spüren, weil wir das wahrnehmen an den Berichten, machen wir uns Sorgen, machen wir uns Gedanken. Und das ist das Positive, die Menschen reflektieren das anders. Mhm. Für mich ist es immer wichtig, im Wetterbericht gar nicht zu werten, weil warum soll ich den Leuten sagen, was gut oder schlecht ist? Weil ich kann das nur für mich sagen. Mhm. Und wenn jetzt jemand Landwirt ist, wird er die Sache sicher ganz anders beurteilen, als sagen wir mal ein jugendlicher 16-Jähriger, der irgendwie in den Sommerferien an Baggersee will. Die werden eine verschiedene Wahrnehmung haben und ich muss denen ja nicht erklären, was gut oder schlecht ist. Ich darf aber reflektieren. Und das tue ich. Also wenn wir jetzt wochenlang Trockenheit haben, dann muss ich da auch eine Aufmerksamkeit hinbringen. Mhm. Und das haben die Leute schon von selber, aber ich kann es noch mit Daten, mit Fakten, mit Einordnung untermauern und kann das genau erklären. Und das ist etwas, was die Leute dann auch gutieren, weil sie sagen, Mensch, ich kriege eine Zusatzhilfe zu meiner eigenen Wahrnehmung. Und wenn jetzt aber, sagen wir mal, irgendwie sehr wechselhaftes und nasses Wetter herrscht und jetzt, weiß ich nicht, gedanklich Frühjahr, die Leute warten auf im alten Sinn schönes Wetter und es ist wechselhaft, es ist kalt, es ist alles nicht so, wie man denkt und möchte und endlich mal raus nach dem Winter und dann kommen 5 schöne Tage mit Sonnenschein, ja meine Güte, dann sage ich natürlich, ja das ist doch herrliches Wetter, das ist schönes Wetter. Ich muss den Moment abpassen, ich muss ihn immer einordnen und ich muss das nicht starrsinnig tun, sondern im Vergleich.
Aber man merkt dieses Lebensgefühl, das man früher relativ leicht mit so einem Wetterbericht, glaube ich, rüberbringen konnte, so pack die Badehose ein und alles ist wunderbar. Ist schwieriger geworden und wir haben ganz am Anfang mal gesagt, du bist so eine Art Übersetzer, auch gerade was Klimaforschung angeht. Du hast ein tolles Buch geschrieben. Ich muss auf meinen Zettel gucken, nicht, dass ich...
Ich kann es dir sagen.
Aber ich kann es dir auch sagen. Zieht euch warm an, es wird noch heißer.
Ja.
Nachfolger des ersten Bandes, zieht euch warm an, es wird heiß. Also jetzt wird es noch heißer. 3 Jahre liegen nur zwischen den beiden Büchern. Also du hast die Schraube dann nochmal andrehen müssen in der Übersetzungsarbeit. Du ordnest sehr, sehr gut ein die wissenschaftlichen Fakten und übersetzt sie dann für uns. Und das Szenario ist natürlich nicht schön, das da rauskommt. Nämlich, es ist schon Alarm. Du machst es aber nicht so wie der UN-Generalsekretär, der sagt, wir sind auf dem Weg in die Klimahölle und haben den Fuß immer noch auf dem Gaspedal. Was ich den Übersetzer jetzt fragen möchte, wie drastisch müssen die Botschaften sein? Oder ist es manchmal nicht sogar besser, es ein bisschen smarter, ein bisschen humorvoller zu machen? So ist, glaube ich, dein Weg. Weil wenn ich immer nur die Katastrophe am Horizont habe, Dann schalte ich irgendwann ab und dann ist nichts gewonnen.
Ganz genau. Und diese Gefahr sehe ich. Wir haben vor vielen Jahren, also es gibt einen Moment, der war in vielen oder für viele Menschen in unserem Land herausragend. Das war, glaube ich, 1986. Da war auf dem Titel des Spiegel, der Zeitschrift Spiegel, war der Kölner Dom und stand im Wasser. Und dann war das Wort Klimakatastrophe auch aufgekommen. Die Wissenschaft musste plötzlich lernen, mit medialen Fragen umzugehen. Weil ein Wissenschaftler, gerade Naturwissenschaftler, sind von Natur aus sehr vorsichtig. Und für eine Schlagzeile ist Vorsicht immer schwierig. So, diese Zusammenarbeit kam auf. Und war natürlich am Anfang überhaupt nicht fertig. Man lernte voneinander und miteinander und übereinander und gegeneinander und was auch immer. Und in diesem Konfliktumfeld wurden sehr drastische Worte bereits erfunden. Also Klimakatastrophe ist eins der Worte. Das kann man heute immer noch benutzen. Mir persönlich ist egal, ob ich Klimawandel, Klimakatastrophe, Klimakrise sage. Ich glaube, alle wissen, wovon wir sprechen. Mir kommt es nicht so sehr aufs Wording an. Mir kommt es auf die Beschreibung an. Aber du hast vollkommen recht, das ist meine Wahrnehmung. Man stumpft Leute ab. Also das ewige, sehr intensive Wort finden für etwas, was wirklich ein Problem ist. Ich will damit nicht im Mindesten das Problem schmälern. Das Klimathema wird alle anderen Krisen, wenn wir es weiter ignorieren, obsolet machen. Das müssen wir uns klar machen. Wir brauchen auch kein Schönreden. Also wenn man wirklich klar sagt, wo wir stehen, macht das keinen Spaß. Aber danach muss ich anfangen, Ausgänge zu suchen. Und wir kennen Stellschrauben, wir kennen Ausgänge. Wir nutzen sie nur nicht. Ne? Wir sagen oft A, machen B. Und das ist das, was der Mensch wirklich kann, kognitive Dissonanz. Wir können dann darüber staunen, dass wir mit A keinen Erfolg haben, wenn wir es gar nicht gemacht haben. Also das ist etwas, was nur der Mensch kann. Das finde ich faszinierend und ist eher ein psychologisches Thema, denn ein wissenschaftliches. Was mich selber angeht, weil du mich danach fragtest und ja zu meiner Freude auch mein Buch benanntest, wo ich das wirklich versuche umzusetzen aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch sehr stark aus gesellschaftspolitischer Sicht, ich versuche wirklich zu übersetzen. Ich bin kein Missionar, ich bin kein Ideologe, ich bin auch kein Klimaaktivist, sondern mein Ziel ist, möglichst viele Leute dadurch mitzunehmen, dass ich die Dinge verständlich mache. Und die Debatte, die wir erleben in der Öffentlichkeit, die hat manchmal vor allen Dingen deswegen eine große Aufgeregtheit, weil sie durchdrungen ist von ganz vielen Missverständnissen. Ganz viele Menschen reden lautstark über etwas, von dem sie wenig verstehen. Und dann gilt manchmal mein Satz, je lauter, desto blöd. Das ist kein Vorwurf, das ist aber ein Problem. Wenn man intelligent debattieren will, dann muss man sich schon auf die Wissenschaft berufen. Denn sonst hätten Leute wie Holmar von Ditfurth, kennen wir alle, großer Vorreiter des Wissenschaftsjournalismus.
Vor 40, 50 Jahren hat er alles schon gewusst und gesagt.
Du musst mal gucken, 1978 hat er eine Sendung gemacht, nur wenn ich es gerade sagen darf. Ja. 1978 hat er eine Sendung gemacht und da erklärt er das Thema Klimawandel. Und wenn du die Sendung heute siehst, hast du das Gefühl, das ist ganz aktuell. Das heißt, wir müssen mit Verständnis ran, aber wir wissen natürlich, guck auf diese Welt. Guck auf die geopolitische Lage. Guck auf das Interesse verschiedener Gruppen. Stichwort Lobby, monetäres Interesse. Das Ding wirklich zusammenzubringen, dass wir wirklich und ernsthaft an einem Strang ziehen. Wenn wir das geistig machen würden, wenn wir bereit wären, das zu tun und wenn nicht jeder hauptsächlich auf sein eigenes Interesse achten würde, was aber menschlich ist, aber schlecht. Es ist menschlich und schlecht. Für dieses Thema ist schlecht. Dann, so kommen wir da nicht raus. Und diesen Schritt, der ist schwer.
Ganz genau. Und du hast jetzt ganz viel gesagt.
Das ist ja mein Ziel hier in der Sendung.
Genau. Ich habe jetzt ein paar Anknüpfungspunkte gehabt und vor allem den, weil du auch sagst, Holmer von Ditfurth hat es schon vor 40 Jahren gesagt, ist nicht das Grundproblem quasi der Klimakrise, dass sie uns so schleichend in die Hölle führt. Genau, wir sitzen quasi im sich langsam erwärmenden Kochtopf, wie der Frosch oder welches Tier wird da so.
Man kann alle Tiere da reinsetzen, aber es ist kein Schön.
Aber es ist einfach, mit schleichenden Prozessen hat der Mensch nun mal ein Problem. Und wenn du jetzt halt, wenn jetzt schon seit 50 Jahren Klimakrise, Klimakatastrophe, und ich krieg's bei mir aber, naja, so ein bisschen mit, ne, im Garten, klar, ist ein bisschen trockener, pflanze ich halt was anderes, habe ich jetzt einen Kaktus oder einen Pfirsich. Ja. Schön ist immer noch. Also wir spüren es quasi noch nicht genug, was ja aber auch wieder schlimm ist. Es ist ja zynisch zu sagen, wir müssten es noch mehr spüren. Wir haben die Katastrophen, ja, Ahrtal etc.
Richtig.
Ist ja schon schlimm. Ja. Aber dieses Schleichende, das führt natürlich nicht zu dem schnellen Handeln, das wir bräuchten.
Wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Handelsproblem, aber ein Handlungsproblem. Absolut. Im Grunde genommen hat uns die Evolution ein Ei gelegt. Und wir sind nicht fähig, mit diesen Zeiträumen umzugehen. Also warum hat die Evolution das gemacht? Also die hat es ja nicht überlegt, aber die hat sich so entwickelt. Wir sind Energiesparer, Kräftesparer im Sinne. Wir wollen mit unseren Kräften haushalten, dass wenn eine konkrete Bedrohung da ist, ich sage immer, der Säbelzahntiger kommt,
dann rennen wir.
Dann kann ich wegrennen und überlebe, und das ist evolutionär geschickt. Mhm. Wenn man tot ist, ist es immer schlecht. So, also möchte ich so lange wie möglich, und das hat zur Folge, dass wir Gewohnheitstiere sind, kennen wir alle. Wir kennen auch alle den inneren Schweinehund. Ne? Morgen gehe ich joggen und morgen gehe ich wieder morgen joggen. Das ist der innere Schweinehund, der nämlich nur dazu da ist, uns die Energie in uns zu halten, um bei Bedrohung etwas tun zu können. Der Klimawandel auf einer Zeitskala über Jahrzehnte, möglicherweise über die eigene Lebensdauer hinaus, die kann mich in dieser Weise fast schon nicht mehr berühren. Und die Bedrohung ist unkonkret. Ne? Beim Klimawandel heißt es eigentlich, irgendwann passiert irgendjemandem irgendwo irgendwas. Ja, ja, super. Und dann mache ich genau das, was du genau richtig herausgearbeitet hast. Du hast nicht die konkrete Bedrohung. Du sagst, na ja, das Unwetter ist da gewesen, aber nicht bei mir gewesen. Sind es wirklich so viele Unwetter? Hat die Klimaforschung wirklich recht? Vielleicht stimmt das ja auch nicht. Mhm. Vielleicht geht der Kelch an uns vorüber. Das sind alles total menschliche Reaktionen. Denen ist zunächst mal nicht vorzuwerfen, wenn man nicht nachher auf immer physikfremdere Weise komische Argumente vorträgt, die alle falsch sind, dann wird es anstrengend. Ja. Aber bis dahin ist das erstmal menschlich. Aber es ist schlecht bezogen aufs Problem. Wir brauchen ja eine Transformation hin zur Nachhaltigkeit. Sonst funktioniert es nicht. Es können nicht 8 Milliarden Menschen jedes Jahr den Planeten dergestalt überlassen, dass wir 1,8 Erden, also die nachwachsenden Ressourcen davon, nutzen. Das kann ja nicht gehen. Also da braucht man ja auch keine Viertelminute, um das zu realisieren, dass das nicht geht. Nur dadurch, dass man es nicht selber spürt. Das ist das Riesenproblem. Das ist auch das Problem, wenn ich klimafreundlich agiere. Also wenn ich selber mich sogar für Klimaschutz einsetze, all diese Dinge tue, dann sehe ich an meiner Umwelt diesen Erfolg nicht. Ich muss ihn immer qua Gedanken, dass es für irgendjemanden irgendwann mal gut ist, übersetzen. Wenn ich ein Handwerker bin und baue einen Stuhl, dann habe ich einen Stuhl hingestellt, am Ende ist er da, dann gucke ich den Stuhl an und sage, toll, Stuhl. Und genau das fehlt. Auch übrigens denen, die die Umwelt stark verschmutzen. Auch die sehen den Misserfolg ihres Tuns nicht. Und das ist eins der riesigen Probleme. Wir müssen also immer qua Verstand uns erklären, warum das, was stattfindet, gut ist. Und jetzt habe ich 3 Gedanken, die ich in aller Kürze sage. Was kann der Punkt sein, was den Menschen verändert? Ich fürchte, dass das menschliche Leid, Stichwort Flutkatastrophe, wir haben diskutiert, das wird im kollektiven Gedächtnis erhalten bleiben. Und doch habe ich nicht den Eindruck, dass wir uns danach grundsätzlich geändert haben.
Nein.
In Libyen haben wir jetzt 11.000 Tote durch die Flutkatastrophe. Ich glaube nicht, dass das menschliche Leid vielleicht wenn es so groß ist, dass es aber auch dann alles zu spät ist und das ist nicht schön, ausreicht, uns zu verändern. Vielleicht sind es Kosten. 2 bis 11 Euro müssen wir in jeden nicht vernünftig in den Klimaschutz gesteckten Euro.
Das sind aber auch Zukunftskosten.
Das sind Zukunftskosten. Aber das ist dieses Transferieren. Wir müssen lernen, dass wir, wenn wir nur kurzfristig denken, mit dieser Welt, so wie sie da ist, auch wenn unsere Wunschwelt eine andere ist, die physikalische Realität ist da draußen. Die wird auch nicht weggehen, die wird sich auch nicht interessieren für uns. Der Planet braucht ja nicht uns, wir brauchen ihn. Das müssen wir uns immer klar machen. Wenn wir das falsch angehen, wird es nicht funktionieren. Das heißt, die Frage ist, welche Kosten erzeugen wir? Wenn wir das alles ignorieren, immer weiter ignorieren. Also allein die 500 Milliarden Euro durch einen Gewitterguss in Slowenien in diesem Sommer. 500 Milliarden. Ahrtal irgendwas mit 40 Milliarden.
Wahnsinn.
Jetzt, wir haben überall die Waldbrände im Mittelmeerareal. Wir haben in riesigem Ausmaß. Wenn man diese Kosten zusammenrechnet, kommen genau nach den Studien, ich bin ja kein Ökonom, also ich bin ja Meteorologe, aber die Ökonomen sagen 2 bis 11 Euro für jeden nicht vernünftig in den Klimaschutz gesteckten Euro. Das ist eine Geldanlage, umgekehrt gesprochen, sondersgleichen, wenn wir es begreifen. Begreifen wir es? Ja, nein. Der dritte Punkt, also menschliches Leid, Kosten, der dritte Punkt ist für mich jüngere Menschen. Wie werden wir heute weltweit regiert? Also das sind alles, ich pack dich jetzt mal in meine Generation.
Bitte.
Optisch siehst du natürlich viel jünger aus, aber da sind ja nur 3 Jahre.
3 Jahre liegen zwischen
deswegen
uns.
Ne? Also
von daher klar.
So, und wenn jetzt einfach aber mal Leute, die jünger sind, die die Welt mit anderen Augen sehen, natürlich tun das nicht alle gleich. Ne? Also Fridays for Future gibt es gibt Last Generation, es gibt welche, die sich gar nicht für das Thema interessieren, es gibt Leute, die sagen, Technik wird irgendwann kommen, wir werden die Welt gerettet wissen und müssen jetzt nichts machen. Es gibt alles, in allen Generationen. Aber ein grundsätzlich anderes Denken kann dazu führen, dass politisch Dinge sich plötzlich auch zügig in die gute Richtung bewegen. Also wenn ich jetzt die Wahlen in Polen zum Beispiel anschaue, habe ich plötzlich das Gefühl, neben vielen, vielen Berichten, die keine Freude machen, ob man in die USA guckt, ob man in diese fürchterlichen Kriege jetzt auch mit Israel guckt, das kann man ja fast nicht ertragen. Die Ukraine ist latent immer da durch den Überfall von Russland. Wenn man das sich alles anguckt, das ist ja unerträglich. Und doch gibt es da drin wieder Nachrichten, die einen wieder aufhorchen lassen. Und ich will, deswegen bin ich auch als Rheinländer Grundoptimist, und zwar nicht aus der naiven Position, wird schon gut gehen, sondern es sind die Punkte da. Es sind die Punkte zu finden, ob das politisch ist, ob das Stellschrauben sind, ob das Leuchtturmprojekte sind, ob das tolle Menschen sind, die mit tollen Ideen vormachen, wie Dinge gehen, die die Hoffnung nicht aufgeben. Das sind alles Dinge, da muss man hingucken. Da muss man vielleicht auch lernen, medial wieder mehr hinzugucken. Wir erzählen uns den ganzen Tag, was nicht klappt. Es wäre schön, wenn wir uns auch, also man muss auch mal erzählen, was nicht klappt, um Gottes Willen.
Gerade leider schon.
Aber also, absolut. Aber wenn wir uns an irgendeiner Nische mal auftun und sagen, meine Güte, das klappt, hier kann man was machen. Guck mal diesen Menschen an, der das gemacht hat. Boah, da geht was. Ne? Also Motivation erhalten.
Das ist auch was, was dein Buch wirklich schafft. Es motiviert, weil du auch sagst, wir müssen das Problem in kleine Teile zerlegen. Wenn wir jetzt nur draufschauen, 8 Milliarden Menschen kriegen es nicht gebacken und die Gefahr ist doch, trotz all der realen Katastrophen, doch noch zu sehr in die Zukunft gebaut. Also das, was du gerade gesagt hast, Säbelzahntiger. Ja. Wenn mir halt einer sagt, in 10 Jahren kommen 100 Säbelzahntiger, dann sage ich, naja gut, bis dahin erstmal entspannen, dann renne ich schon.
Genau.
Das ist natürlich ganz schwierig. Und du hast gerade den Optimismus angesprochen. Du hast dich so damit beschäftigt, mit dem Thema. Und hast gerade auch optimistisch gewirkt, muss ich sagen. Hast du schon gut gemacht. Aber ganz tief in dir drin, bist du wirklich noch optimistisch, dass wir, es gibt ja so verschiedene Marken, 1,5 Grad, 2,1, was weiß ich, die 1,5 haben wir wahrscheinlich schon,
naja, also
schon gerissen,
kann,
oder?
Genau, also,
aber kannst du wirklich optimistisch bleiben?
Ich muss es, weil wenn ich das nicht tue, dann kann ich alles nicht mehr tun, was ich tue. Das heißt, ich will damit sagen, solange es wissenschaftlich möglich ist, Dinge umzusteuern. Und solange ich sehe, dass es in der Gesellschaft Menschen gibt, die sich genau dafür einsetzen, solange will ich darauf gucken und will immer wieder auf diese Punkte drängen, weil es mich ja auch selber interessiert. Es interessiert ja auch unsere Nachkommen. Also wer sagt zum Beispiel als Vater seinen Kindern oder als Mutter, ist ja egal, dir soll es später mal schlechter gehen als mir ins Gesicht. Das sagt man nicht. Ich kenne das nicht. Also außer man hat sich wahnsinnig gerade gestritten und dann nach 5 Minuten korrigiert man und sagt, dir soll es gleich gut oder besser gehen. Mhm. Wir machen das aber nicht. Es geht schlechter. Das heißt, ich versuche alle Punkte weiterhin zu finden. Aber, und das muss ich sagen, weil die Frage kriege ich immer öfter gestellt, weil ich natürlich schon mit einem gewissen Optimismus auffalle, weil ja die Welt so viel zu bieten hat, was eigentlich nicht Optimismus jetzt gerade mal als Grundsatz findet, dass ich natürlich auch sehe, alles geht immer noch in die falsche Richtung. Wir haben es im Moment nur geschafft, die Zunahme der Emissionen zu drosseln. Wir haben immer noch die höchsten Emissionen, die wir je gehabt haben. Wir haben in der Antarktis oder vor allem in der Arktis, auch in der Antarktis jetzt in einigen Regionen tragische Entwicklung, aber ich wollte auf die Arktis. Teilweise geht das dreimal so schnell, wie vor 20 Jahren die mahnendsten Forscher gesagt haben. Nicht die, die konservativ zurückhaltend waren. Das heißt, wir haben Veränderungen, die einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse nun mittlerweile massiv überbieten. Wir haben disruptive Veränderungen der Ozeantemperatur und der Ozean kann sehr viel Wasser hat hohe Wärmespeicherkapazität, kann sehr viel Energie an die Atmosphäre abgeben. Das ist einer der Gründe, warum 23 jetzt so ein dramatisches Jahr war. Das geht nicht linear, das wird mal mehr, mal weniger sein, aber wir haben eine steigende Linie mit der Erwärmung.
Aber haben wir nicht auch in der EU zum Beispiel den CO2-Ausstoß senken können in den letzten Jahren? Also weil, definitiv. Jetzt mache ich mal den Optimisten, dass man sagt, es gibt natürlich
auch diese Geschichten muss man erzählen. Und man muss auch wo erzählen. Aber man muss eben weiterhin sehen, das ist weltweit gesamt. Und das ist jetzt nicht eine Aussage, die dazu beitragen soll, zu sagen, naja, da müssen jetzt die anderen, wir ruhen. Sondern man muss, das ist dieses, also wenn ich ein globales Problem habe, dann muss ich es auch global lösen. Und wir Menschen neigen dazu, dann auf den anderen zu zeigen.
Das ist doch das klassische Argument. Das hört man jetzt gerade oft und ich muss sagen, das ist natürlich auch verlockend, dass man sagt, ja, wir jetzt, soll ich jetzt wirklich meine Gasheizung rausreißen? Und in China passiert nichts.
Genau. So. Das stimmt zwar so auch gar nicht. Also im Moment haben die Chinesen pro Kopf und die Deutschen pro Kopf die gleiche Emission.
Die sind halt mehr.
Die sind mehr, deswegen ist die Zahl größer. Was ich immer wichtig finde zur Einordnung, ist einfach festzuhalten, wir haben ja, also es kommt ja oft der Satz, den kennt fast jede und jeder. Wir Deutschen emittieren ja nur 2% vom gesamten CO2-Volumen. Mhm. Deswegen können wir die Welt alleine nicht retten. Also 2% stimmt und alleine nicht retten stimmt auch. Das ist ja immer so, weil wenn man ein globales Problem hat, kann es niemand lokal lösen. Auch im Vatikan kann man es nicht lösen. Auch China alleine mit 30% wegbleiben, 70% stehen, kann es alleine nicht lösen. Also das sind immer alle zusammen. Wenn wir das nicht verstehen, das hat für mich mit Haltung zu tun, also einfach auf den anderen zu zeigen, der muss und dann lehne ich mich zurück. Das ist ein Top-Argument, wenn man ruhig bleiben will und sagen muss, mich geht's alles noch nicht an, ich bin zwar bereit, alles anzuerkennen, will aber nichts machen, dann ist das ein super Argument. Aber für mich ist der zentrale Punkt immer, wie viele Länder gibt's auf der Welt? 194. So. Deutschland ist auf Platz 6 der Emissionen. Das heißt, 188 Länder emittieren weniger als wir. Wenn wir also das Argument anführen, ja, also unser Teil ist so klein, dann können die 188 Länder hinter uns das ganz sicher auch sagen. Und dann stehen da 188 Länder und sagen gemeinsam, wir sind's nicht.
Interessanter Perspektivwechsel.
Ja, weil das ist dann plötzlich Schildbürger. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich neulich den Chinesen mal gesagt, teilt euch in 15 gleich große Länder. Ihr habt 30% Emissionen, macht einfach 15 Grenzen, dann hat jedes Land genau 2% und kann exakt wie Deutschland sagen, wir sind's auch nicht. Dann stehen dann nämlich genau alle Länder zusammen, sagen, wir sind's nicht. Ja, und dann sind wir richtig im Schildbürgertum. Also das müssen wir addieren. Und 2% ist nicht wenig, sondern viel. Auch das kann man leicht ausrechnen, weil wenn ich kann ja nicht mehr als 100% emittieren. Wurscht, wie groß die Zahl ist. Wenn ich das auf 200 Länder, 194 gleich 200, können wir leichter rechnen. 100 durch 200 ist 0,5. Also mit 0,5% ist die Obergrenze erreicht für ein Land im Mittel. Wenn ich also 2 habe, bin ich 4-mal größer. Also wenn ich diese Zahl reflektiere, gefühlt finden wir 2% wenig. Es ist aber gar nicht wenig. Das stellen wir aber erst fest, wenn wir das mit Nachdenken, also auf dem ungewöhnlichen Wege des Nachdenkens, sagt mein Schwiegervater so gerne, wenn man da was dann rausfindet, stellt man fest, dass dieses Argument ist eine reine Schutzbehauptung. Das ist sinnlos und es wird ja auch niemandem helfen und auch nicht den eigenen Kindern. Ich sage manchmal Leuten, schaut nach, ob ihr Kinder habt. Ich bin im Moment ich bin manchmal nicht ganz sicher.
Du meinst, Sie haben es vergessen?
Ja, ich bin mir nicht so sicher, ja und wo. Also das gibt ja Dinge auf der Welt. Aber am Ende glaube ich, das sollte man tun, das sollte man reflektieren.
Du sagst ja auch, wir müssen unsere Welt enkelfähig machen.
Ja, das sagt gar nicht ich, das hat Franz Haniel, der große Unternehmer aus dem 19. Jahrhundert.
Die klügsten Zitate schreibe ich dir zu.
Das finde ich toll.
Also haben wir das geklärt, dieses auf den anderen zeigen und ach Gott, wir müssen doch gar nicht anfangen, weil wir sind ja zu klein. Du hast gerade erklärt oder schön übersetzt, warum wir doch groß genug sind, dass wir anfangen müssen. Jetzt kann ich nur noch versuchen, dich irgendwie persönlich zu diskreditieren und zu versuchen zu sagen, ja, aber wenn jetzt hier der Plöger mit seinem Gleitschirm in die Alpen fährt, dann fährt er auch nicht mit dem Bus.
Tatsächlich fahre ich oft mit dem Zug. Ich bin ja absoluter Zug, ja. Ich bin ja absoluter Zugfahrer. Also ich habe deswegen durfte ich auch für die ARD die Sendung Besser Bahnfahren Anfang September moderieren, weil ich absoluter Fan davon bin. Also ich weiß, im Moment ist der Bahnfahrplan eher ein Vorschlag als ein Fahrplan. Und ich halte sehr viele aus und ich sehe auch viele Menschen, die sehr viele aushalten. Und es ist nicht erfreulich. Aber es hat damit zu tun, was man in den 90ern alles verpennt hat. Und jetzt müssen wir das aufholen. Und da wird einiges gemacht und ja, man kann ganz viel diskutieren. Aber am Ende, wenn ich in der Bahn sitze, also da fahre ich relativ umweltfreundlich. Ich mache seit Jahren keine Inlandsflüge mehr. Mhm. Ich habe mir ein Elektroauto gekauft, wohl wissend, dass ich damit die Welt auch nicht rette und das Elektroauto auch nicht komplett die Welt rettet. Aber es hat Vorteile, man muss es intelligent nutzen. Ich habe meine Autokilometer um über 80% reduziert, trotz des Elektroautos, weil ich mit der Bahn fahre. Also ich versuche schon, die Punkte zu reflektieren. Ich habe ein Haus umgebaut mit Solar- und Wärmepumpe und Zeug und da kommt jetzt, ich habe jetzt kürzlich auf diese Anzeige da geguckt, ich habe jetzt seit das da so steht, wie es steht, 56 Megawattstunden Sonnenenergie, das ist viel. Ja. 56 Megawatt, da kann man schon ein paar Kilometer theoretisch mitfahren, also sehr viele, produziert und sehe also, dass ich einige Stellschrauben bediene, dass ich mich damit ein Stück weit wohlfühle, aber natürlich weiß, weder ich werde damit die Welt retten, noch ist es so, dass nicht auch ich Emissionen verursache und es immer angemessen ist, selber nachzudenken, was kann man machen. Ich habe zum Beispiel meine komische Sven-Plöger-Taxi-Regel, das ist meine Spezialregel.
Was ist die Sven-Plöger-Taxi-Regel?
Das ist die 1,5-Kilometer-Regel. Unterhalb von 1,5...
Wird gelaufen?
Ja, da, also ich, wenn da ein Bus oder eine Bahn ist, darf ich das benutzen, ÖPNV darf ich benutzen. Aber, und ich laufe für mein Leben gern, also auch mit dem Koffer hinter mir herziehend und beim Regen mit Regenschirm, das ist alles möglich. Das sind keine Dinge der Unmöglichkeit. Ich mache das und ein Taxi darf ich erst ab 1,5 Kilometer. Und neulich komme ich irgendwo in Niedersachsen, ich glaube in Vechta komme ich an und bin irgendwie hilflos auf dem Bahnhof und dann gucke ich, es hat stark geregnet, gewittert und Zeug, also nicht richtig gefährlich, dann mache ich Ausnahmen. Ne? Also bevor ich ums Leben komme, mache ich oft Ausnahmen. Aber es war Starkregen, vorher Gewitter und dann schüttet das und ich komme aus diesem Zug und stelle fest, mein Hotel ist ja 1460 Meter nur entfernt. Und da bin ich hart zu mir gewesen. Da bin ich an so einer Landstraße auf so einem Fahrradweg im Starkregen mit dem Köfferchen, es war nachher auch patschnass. Und dann komme ich in das Hotel, die Frau hat es überhaupt nicht fassen können. Ja, wieso nehmen Sie denn kein Taxi? Und dann sage ich, ja 1460 Meter, das geht ja nicht.
Kennen Sie nicht die Sven-Plöger-Taxi-Regel?
Da hat die, glaube ich, gedacht, ich bin kompletter Autist oder irgendwie wahnsinnig. Aber sie hatte Spaß mit mir und fand das nachher sehr lustig. Aber sowas als Challenge einfach auch zu machen, auch mit sich selber dann, das auch dann durchzuziehen, wenn es in dem Moment vielleicht einem ein bisschen schräg vorkommt. Es ist eine schöne Geschichte, es hat vielleicht wieder eine Kleinigkeit gebracht, es hat Haltung gebracht. Ich kann das Ding auch erzählen, so dass das glaubwürdig ist, weil es ja so ist. Ja, aber es hat Grenzen. Ne? Ich kann alleine tatsächlich die Welt nicht retten und andere können es alleine auch nicht, wir können es nur alle zusammen.
Ja. Also keine Klimaleiche im Keller, irgend so geputzt und
klein. Müsste ich nachgucken, also doch, also klar, habe ich auch. Also ich habe auch Fernreisen gemacht, ne? Und ich habe auch, ich werde auch weiterhin mal Fernreisen machen. Mhm. Ja, und die gehen vorwiegend mit dem Flugzeug. Also es gibt Orte, die kann man nicht erreichen. Und für mich, es ist immer, und da bin ich auch ganz ehrlich, man muss drüber nachdenken, wo ist Lebensqualität, wo ist Klimaschutz, wo sind grundsätzliche Gedanken, wo kannst du helfen, das kann ich vielleicht im Sachlichen übersetzen und in den Dingen, die ich tue. Und nachher ist das ein Gesamtpaket. Und das sollten sich viele Menschen aus meiner Sicht überlegen. Man muss reflektieren, aber man muss nie ganz radikal sein. Weil in dem Moment, wo ich ganz radikale Positionen einnehme, egal welche das sind, wird es immer schwierig und wird mit der Gesellschaft und anderen Kulturen und allem Möglichen immer in Konflikte treten. Das heißt, man muss zu Kompromissen bereit sein, man muss ausgewogen sein, man muss nachdenken, man muss reflektieren, man darf aber auch irgendwie sich schon sagen, ich möchte auf dieser Welt, jetzt wo ich schon mal da bin, ich gehe davon aus, ich bin ungefähr einmal da, ein relativ ersprießliches Leben haben. Mhm. Und wenn ich das in den Rahmen setze, dann kann ich sagen, ja, da bin ich ganz gut unterwegs, aber ich bin nicht perfekt unterwegs. Und dann sage ich auch manchmal, zeige mir den perfekten Menschen, das ist glaube ich, sucht man länger danach.
Ich finde es sehr motivierend, auch gerade diese Ansprache, weil du hast gesagt, du bist kein Ideologe, du bist kein Aktivist, du hast dich auch nicht an diesem, hast du dich an diesem Stuhl festgeklebt jetzt? Nein, du kannst schon aufstehen.
Doch, ich klebe längst. Aber das hat andere Gründe, hier war Klebstoff drauf, das hast du doch gemacht. Du wolltest mir das jetzt hier unterschieben.
Wir kriegen die hier schon wieder raus. Nein, Sven, wirklich, es hat jetzt arg großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, aber eben auch das Buch motiviert, auch im Kleinen einfach anzufangen, die Probleme, nicht immer den großen Berg zu sehen.
Richtig.
Sondern den kleinen Stein zu klopfen, dass es dann irgendwann was Großes wird. Ich danke dir sehr, dass du da warst.
Ja,
und wie wird das nächste Buch dann heißen? Zieht euch warm an.
Ich meine, der Titel ist ja wirklich schön. Ich habe ihn mir übrigens gar nicht selber einfallen lassen, sondern vom Verlag. Mein Lektor, der rief mich irgendeines Freitagsabends um 22 Uhr irgendwas an und sagt, ich hab's. Ich sage, was hast du? Und da kam er mit diesem Titel und ich fand ihn toll. Und aber wenn ich mal wieder ein Buch mache, was jetzt länger mal nicht passieren wird, ich habe jetzt 7 Bücher gemacht, die letzten 3 haben mich sehr erfreut, auch eins über die Alpen, die ja auch Interesse bei Menschen entwickelt haben, was mich wirklich freut und ehrt. Jetzt muss ich aber erstmal Pause machen, mal selber auch runterkommen, man darf selber auch ein bisschen Ruhe genießen und sich gönnen. Das ist, glaube ich, gesund und vielleicht schreibe ich mal irgendwann in ein paar Jahren nochmal ein Buch. Das kriegt dann einen ganz neuen Titel.
Deine Memoiren werden das dann wahrscheinlich.
Ja, ob die so spannend sind, weiß ich nicht.
Was war dein schönster Versprecher? Die Lustmassen?
Die
schwülwarmen Lustmassen?
Ja, nein, das war die, Moment, ich muss gerade überlegen. Feuchtwarme Luft. Also ich wollte sagen, die feuchtwarmen Luftmassen und habe, glaube ich, die feuchtwarmen Lustmassen. Nee, aber es war noch anders. Ja. War noch anders. Aber so ähnlich. Ich habe aber natürlich auch mal
den Kotzbus, das war eindeutig.
Kotzbus von Potsdam bis Kotzbus, habe ich damals gesagt. Und ich habe einmal, das war mir also wirklich sehr peinlich geografisch, an der Westküste Nordrhein-Westfalens. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Da haben auch ein paar Holländer was zu mir geschrieben und fühlten sich ein bisschen missachtet. Und dann habe ich natürlich, das ist natürlich klar, ich sage Ihnen nicht den Versprecher, aber jeder kann sich vorstellen, was passieren kann, wenn man so eine Wolkenmix sagt und dann die Buchstaben vertauscht.
Ja, schaffe ich.
Ist auch passiert.
Sven, ich danke dir. Alles Gute dir.
Ja,
vielen Dank.
Ja. Vielen Dank.
Tschüss.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR4, da sind wir daheim.